Der Wirtschaft kommt das naturgemäß gut an. Die Nachrichten mit Birgit Röhricht.
Die Bundesregierung will heute ein erstes Paket mit Steuererleichterungen für die Wirtschaft beschließen. Vorgesehen ist unter anderem, dass Unternehmen ihre Investitionen zum Beispiel in Maschinen schneller als bisher von der Steuer absetzen können. Ab 2028 soll dann die Körperschaftssteuer schrittweise von rund 30% auf 25% sinken. Bei den Unternehmensverbänden Berlin-Brandenburg trifft das Paket auf Zustimmung. Hauptgeschäftsführer Schirp lobte im RBB 24 Inforadio die Pläne.
Ja, wir glauben schon, dass es jetzt auch auf Unternehmensseite recht zügig mit Investitionen losgehen kann. Denn wir haben ja eine große Investitionszurückhaltung gesehen in den letzten Jahren. Und die haben wir nicht gesehen, weil kein Investitionsbedarf da war, sondern weil den Unternehmen die Planungssicherheit fehlte, weil sie einfach nicht sicher sagen konnten, lohnt sich eine Investition.
Der Hauptgeschäftsführer der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg, Alexander Schirp. Die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg kritisiert das Vorhaben der Bundesregierung, dass Patienten grundsätzlich vor dem Besuch eines Facharztes erst zum Hausarzt sollen. In einer Stadt wie Berlin mit Bahn- und Busverbindungen und kurzen Wegen könne das funktionieren. Aber auf ein Flächenland wie Brandenburg sei so ein Plan nicht einfach umzusetzen, sagte Verbandssprecher Wehre, Antenne Brandenburg vom RBB. Er forderte deshalb Alternativen für dünn besiedelte Regionen wie etwa die Prignitz oder die Uckermark. Union und SPD im Bund haben das Hausarztmodell vereinbart. Die Koalition erhofft sich davon ein effizienteres Gesundheitssystem mit geringeren Kosten. Ein neuer Bericht zeigt, dass Judenfeindlichkeit in Deutschland immer stärker öffentlich zutage tritt. Der Bundesverband RIAS dokumentierte für das vergangene Jahr knapp 8630 antisemitische Vorfälle. Das waren 77% mehr als noch im Jahr 2023. Der starke Anstieg sei vor allem in stark politisierten Kontexten auszumachen, hieß es, wie etwa bei Versammlungen oder durch Aufkleber im öffentlichen Raum. Allerdings gab es auch fast 500 gewaltsame Angriffe und Bedrohungen. Einen entscheidenden Wendepunkt sieht der Verband im Terrorangriff der Hamas auf Israel im Oktober 2023 und im daraus folgenden Gazakrieg. Die Bundesregierung will künftig alleine bestimmen, welche Herkunftsländer von Asylbewerbern als sicher gelten. Geplant ist, dass der Bundesrat nicht mehr in die Entscheidung einbezogen wird. Der hat zuletzt mehrfach verhindert, dass die Liste erweitert wird. Über eine entsprechende Änderung soll heute das Kabinett beraten. Georg Schwarte.
Im Koalitionsvertrag etwa hatten sich SPD und Union darauf verständigt, dass in einem ersten Schritt zuerst Algerien, Indien, Marokko und Tunesien als sichere Herkunftsstaaten eingestuft werden sollen. Das solle helfen, irreguläre Migration aus diesen Staaten zu verringern. Asylanträge aus solchen Ländern haben in der Regel kaum Chancen auf Anerkennung. Bisher gelten in Deutschland neben Albanien, Serbien, Kosovo, Nordmazedonien und Montenegro auch Georgien, Moldau, Senegal und Ghana als sichere Herkunftsländer.
Für Muslime aus aller Welt beginnt heute die alljährliche Pilgerfahrt nach Mekka, der Hadsch. Dazu werden bis Montag in der saudi-arabischen Stadt mehr als 2 Millionen Menschen erwartet. Laut Koran sollte jeder Gläubige die Reise nach Möglichkeit einmal in seinem Leben unternehmen. Im vergangenen Jahr kam es bei der Wallfahrt durch die Sommerhitze zu einer Katastrophe. Bei Temperaturen von über 50 Grad starben mehr als 1300 Menschen. In diesem Jahr werden etwas niedrigere Temperaturen erwartet. In der Nacht sind in den USA die neuen Zölle für Stahl und Aluminium aus der EU in Kraft getreten. Sie verdoppeln sich, wie angekündigt, von 25% auf 50%. US-Präsident Trump hat erklärt, er wolle mit der Maßnahme die heimische Wirtschaft schützen und Arbeitsplätze in den USA schaffen. Die EU hat angekündigt, bis Mitte des nächsten Monats mit Gegenzöllen zu antworten, sollten die Verhandlungen über die Zölle nicht schnell vorankommen. Dann würden Abgaben auf Jeans, Motorräder und Whisky aus den USA gelten. Und das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter heute zunächst sonnig, später dann wolkig mit kräftigen Schauern und Gewittern. Davor 27 Grad. Aktuell haben wir in Berlin-Dahlem 20, Buch 23, Perleberg 18, Rüdersdorf 24 Grad. Morgen teils sonnig, teils wolkig, erneut Schauer und kurze Gewitter bis 23 Grad. Die Zeit 11.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Leander Kirschner ist der erfolgreichste Musikmanager Deutschlands. Der Mann aus Reinickendorf ist mit seiner Berliner Firma Bamboo Artists zum großen Schrecken der sogenannten Major Companies, also der großen Plattenfirmen, geworden. Warum er erfolgreicher ist als die und wie er Musiker wie Shi Agu berühmt gemacht hat, erzählt Leander Kirschner jetzt im Gespräch mit RBB-Pop-Korrespondentin Anja Kaspari.
Vis-à-vis.
Herzlich willkommen, Leander Kirschner.
Hallo Anja, schön, dass ich hier sein darf.
Du bist ja sehr erfolgreich, aber sehr zurückhaltend auch. Also ich finde, man kennt eher die Namen der Künstler, für die du arbeitest, als deinen. Dabei bist du der erfolgreichste Musikmanager Deutschlands.
Also ich glaube, es ist erstmal gut, wenn unsere KünstlerInnen vorne stehen und alle Leute die mitbekommen. Und ich glaube aber, dass Leute, die sich intensiv damit beschäftigen, das heute auch sehr leicht rausbekommen können. Also es ist ja nicht so, dass es irgendwie versteckt wäre.
Ich habe dich ja auch gefunden.
Siehste?
Du bist mit deinem, ich nenne es jetzt mal Allround-Service, weil Bamboo ist ein Label, ist ein Verlag und ein Management. Ne? Du bist zum erfolgreichsten Unternehmer Deutschlands eigentlich aufgestiegen, hast mit deinen Künstlern Shi Agu oder Ritalin, das sind die Rapper, Zartmann, Singer-Songwriter, fast so ein bisschen so ein Enkel von Rio Reiser, 01099 und wie sie alle heißen, richtig Furore gemacht innerhalb kürzester Zeit.
Ja, danke dafür. Also da kann ich mich auch nur bei den KünstlerInnen wieder bedanken.
Ja, aber wer hat die denn entdeckt? Das ist doch deine Leistung, oder?
Schwer zu sagen. Manchmal ist es ein Entdecken. Ich würde aber sagen, dass zum Beispiel bei 01099, da gab es auch damals schon einen gewissen Hype oder auch bei einem Shi Agu. Also der hat auch selber schon, die waren selber schon auf einem sehr guten Weg, würde ich sagen. Und dann sind wir eben diejenigen, die dazukommen und die dann helfen, dass man das auch noch viele Jahre so machen kann, indem man im besten Fall den KünstlerInnen gewisse Aufgaben abnimmt, eine gewisse Struktur da reinbringt und dafür sorgt, dass die sich im besten Fall so stark wie möglich aufs Kreative konzentrieren können.
Lass uns noch mal kurz einordnen. Also in den letzten 6 Wochen zum Beispiel war dein Label Bamboo ganz vorne in den Single-Charts.
Richtig, wir haben den höchsten Marktanteil in den Top 100 Charts. Das ist natürlich ein ganz toller und besonderer Moment, auf den wir sehr stolz sein können. Das ist ja auch eine Teamleistung. Also Bamboo sind über 40 Personen mittlerweile, die da jeden Tag dran arbeiten. Und deshalb muss ich da auch den Credit ans Team weitergeben. Das wäre sonst gar nicht möglich.
Seid ihr denn jetzt fast so groß wie zum Beispiel Warner?
Also wenn man sich jetzt quasi Warner Domestic angucken würde, dann...
Domestic heißt Deutschland.
Genau, also das, was sie quasi mit deutschem Repertoire, was sie hier gesigned haben, machen, dann vermute ich, dass wir da größer sind wahrscheinlich, ja, mit dem aktuellen Repertoire. Man darf immer nicht vergessen, so einen Major-Konzern, der hat natürlich viel sogenannten Katalog, also Songs, die schon vor langer Zeit erschienen sind, die immer noch ausgewertet werden. Und das ist natürlich unmöglich, dass wir da, sag ich mal, in der kurzen Zeit schon dran sind, aber wenn man sich sozusagen nur das aktuelle Geschehen anguckt und eben vor allem auch das Geschehen in den Charts, also was viele Menschen in Deutschland bewegt, dann sind wir da gerade ganz vorne. Ja, das ist was, wofür wir natürlich sehr stolz sein können.
Also wie wird Bamboo die Musikindustrie verändern?
Also ich glaube erstmal, dass wir ihr den Spiegel in einem gewissen Maße vorgehalten haben und gezeigt haben, das, was irgendwie 20 Jahre funktioniert hat, ist vielleicht nicht mehr der Ansatz, wie das heute funktioniert.
Also was haben denn die großen, die sogenannten Major Companies falsch gemacht oder wo sind die stehen geblieben genau?
Ich glaube, es fing damit an, dass die Major Companies haben ja sehr stark ihre Leute reduziert. Also der Ansatz war ja quasi weniger Personal für mehr KünstlerInnen. Wir sind genau den anderen Weg gegangen. Wir haben gesagt, wir haben relativ viele Mitarbeitende für ein nicht so großes Roster. Dafür ist natürlich
Roster heißt, so viele Künstler habt ihr, nämlich wie viele sind's?
Ungefähr so 20, 25 KünstlerInnen, die sich dann quasi auf ein Team von 42 Leuten verteilen. Aber ich habe eben selber wahrgenommen, bevor ich Bamboo gegründet habe, dass viele KünstlerInnen, die ich persönlich kannte, mit dem Service, den sie von der Plattenfirma geboten haben, nicht mehr zufrieden waren. Die haben gesagt, hey, ich gebe hier relativ viel ab, aber bekomme im Verhältnis dafür nicht genug zurück. Ich glaube, dass wir das heute geschafft haben, dass wenn man mit den meisten unserer KünstlerInnen und AutorInnen sprechen würde, dass die sagen würden, hey, es hat sich gelohnt, bei Bamboo zu unterschreiben. Mhm. Das ist ein Weg, den wir gemeinsam gehen, der Spaß macht und der quasi mich in meinem kreativen Handeln nicht einschränkt, aber gleichzeitig dafür sorgt, dass, wenn ich meine Karriere gemacht habe, auch sicher sein kann, dass ich davon noch den Rest meines Lebens leben kann.
Als ja, anderswo. Weil ich glaube, das ist vielleicht auch euer USP, sagt man doch, oder eure Besonderheit, dass eure Künstler so fit sind auf Social Media, ne? Dass die aus allem Content machen können. Für viele Kreative ist es ja mühsam. Oh, jetzt muss ich auch noch auf Social Media irgendwie jeden Tag was posten. Aber irgendwie schafft ihr das, dass die das gerne machen.
Ich glaube, ehrlicherweise ist es für alle KünstlerInnen mühsam. Also es ist immer Arbeit, ne? Auch wenn es manchmal leicht nach außen aussieht. Sozusagen, deine Beobachtung ist genau richtig, es ist für niemanden einfach. Ich weiß, dass es, Agu zum Beispiel hat auch mal ein Interview zugegeben, was sehr interessant fand, wo er meinte, es ist ja schade, wenn du extrem viel Zeit in deine Kunst steckst und dann gar keine Zeit in die Vermarktung, weil dann quasi sozusagen im Verhältnis gar nicht so viele Leute davon mitbekommen, wie mitbekommen könnten. Und das fand ich einen sehr interessanten Ansatz zu sagen, na klar, also die Kunst steht natürlich an erster Stelle, man muss erstmal tolle Musik machen. Aber wenn man diese tolle Musik gemacht hat, dann ist unser Ansatz eben auch, wie kann man die möglichst vielen Menschen zeigen? Und da versuchen wir, sag ich mal, alles, was wir den KünstlerInnen an, ja, vermitteln können, an Wissen, an Hacks, an Tipps und Tricks, dass wir denen die geben. Und dann guckt man sich das eben als Künstler an und sagt, das passt zu meiner Marke, das passt nicht zu meiner Marke. Und so ergibt sich dann am Ende im besten Fall eine gute Promotion-Marketing-Strategie.
Ich entnehme dem Ganzen, dass ihr so auf Augenhöhe auch seid mit dem Künstler, ne? Und dass die sich deswegen da so gesehen fühlen.
Bist das ist, glaube ich, absolut wichtig, ne? Also ich glaube, so diese alte Vorstellung, das Label diktiert irgendwie den KünstlerInnen, was sie zu machen hätten, das ist für mich eine völlig perplexe Welt, weil ich ja glaube, wir arbeiten ja mit Leuten, die ich als Entrepreneure sehe. Ja? Also unsere KünstlerInnen, das sind Menschen, die sind selber smart, die haben Ideen.
Also für dich ist jeder Musiker sein eigener Unternehmer?
Total, ja. Ich glaube, man muss es heutzutage auch so sehen, weil man hat als MusikerIn, das ist natürlich auch eine andere Welt heute als früher. Früher war es vielleicht wirklich so, dass man als MusikerIn, du hast irgendwie einfach deinen Deal mit einem Label gesigned und dann hast du gesagt, die kümmern sich um alles und ich gucke mir das gar nicht an. Und da kamen auch viele dieser Geschichten raus, dein KünstlerIn irgendwann erstaunt waren, wie viel wenig Geld sie mit ihrer Musik finden und wo sie total erfolgreich sind. Und ich glaube, heutzutage muss man als Künstler ein Unternehmer sein, im gewissen Maße. Man sollte sich immer beschäftigen, wie funktionieren diese ganzen Dinge um mich rum. Und dann wird man wahrscheinlich auch glücklicher sein am Ende.
Bist du eigentlich Berliner, ne?
Ich bin Berliner, ja.
Von wo kommst du?
Ich bin, also ganz ursprünglich, meine Familie kommt aus Reinickendorf. Da bin ich aufgewachsen. Ich bin dann sehr früh ausgezogen. Dann habe ich in Friedrichshain gewohnt. Das war damals aber noch ganz anders. Also als ich in die Rigaer Straße gezogen bin, da war...
Wann war das?
Das war vor 16 Jahren. Da war es eine komplett besetzte Straße. Ne? Also so, ich würde sagen, es gab vielleicht 4, 5 Häuser, die nicht besetzt waren. In einem von denen habe ich auch gewohnt. Aber es war ja trotzdem sportbillig. Ne? Also wenn heute sagt man, zieht nach Friedrichshain, denken alle, fancy Friedrichshain. Und ich habe dafür 70 Euro Miete gewohnt.
Wow. Und du warst mal B-Boy, oder? Da hast du Breakdance gemacht.
Ich hab gebreakt früher, ja. Das war auch eine tolle Erfahrung. Man kommt um die ganze Welt. Man hat überall Leute, wo man schlafen kann. Das ist eine sehr...
Also du warst so richtig Profi?
Also schon, ja. Ich habe wirklich weltweit Battles gemacht. Und ich habe auch eine Weile davon gelebt. Auch als ich gemodelt habe, habe ich quasi einen Mix aus Modeln und Breakdance gemacht. Und habe halt Straßenshows. Kennt man bestimmt auch, wenn man hier in Berlin unterwegs ist, am Brandenburger Tor oder am Kudamm. Das sind alles Freunde von mir so. Oder mit denen man halt damals viel zu tun hatte und trainiert hat. Und genau sowas habe ich dann auch gemacht. Man hat Straßenshows gemacht, 2, 3 Tage die Woche. Hat vielleicht Straßenshows gelebt. Dazu noch so Modeljobs. War eine witzige Zeit.
Ja, es ist ein bisschen Pech, dass du jetzt hier im Radio bist, weil, ich will es nochmal betonen, du warst auch Model.
Aus gutem Grund. Sieht man jetzt nicht mehr an, ja, oder?
Doch, man sieht das noch. Also ich habe schon mitbekommen, dass der erfolgreiche Super-Rapper Shi Agu eine Tour hatte, ne? In Amerika, auch mit Icky Mel. Ist die auch bei euch?
Noch nicht, leider. Aber wir finden sie ganz toll.
Wie hast du das geschafft? Lass uns mal überlegen. Scorpions, Nena, Rammstein. Und vielleicht ein bisschen einstürzen, Neubauten, oder? Das war's dann auch.
Ja, also das ist auch genau
von international
das, warum wir das so cool finden. Also das ist absolut die Reihe, in der man sich dann auch sieht, dass man sagt, okay, es gibt immer wieder so einen deutschsprachigen Act, der oder die dann plötzlich in den USA funktioniert. Er hat ja auch für nächstes Jahr schon seine New York Show wieder in Verkauf gegeben. Die läuft auch schon sehr gut. Und er hat jetzt auch sein erstes Festival im September, spielt auf dem Portola Festival in San Francisco. Also die Shi Agu S-Story passiert. Aber der ganz krasse Case in den USA war natürlich, dass wir ja Show Me Love dieses Jahr rausgebracht haben und ist aktuell der 10. erfolgreichste Song auf der ganzen Welt. Und der ist auch auf Bamboo erschienen weltweit. Wiz DMC, Bees and Honey.
Aus Berlin.
Der wohnt in Berlin. Der ist halb Deutscher, ja. Das ist wirklich der erfolgreichste Song, den wir je veröffentlicht haben. Und es ist aktuell auf der ganzen Welt der deutschsprachige Künstler mit den meisten monatlichen HörerInnen. Also der hat auch Rammstein und sowas alles weit eingeholt. Und der hat jetzt, glaube ich, 29 Millionen monatliche HörerInnen.
Bedeutet es aber, dass du musst immer expandieren? Also heißt es, es wird irgendwann vielleicht Bamboo Artists wie ein neuer Major werden?
In gewissem Maße expandieren wir natürlich schon, weil wir auch daran glauben, dass das System, was wir geschaffen haben, funktioniert. Aber ich glaube eben immer in einem gesunden Maße. Die Idee ist quasi eher zu sagen, wir bauen eine neue Art von Major, die besser funktioniert. Also ich glaube ja, dass viele Dinge in einem Major auch besser funktionieren könnten, wenn es da mehr Leute gäbe, die auch in anderen Firmen gearbeitet haben. Also ich glaube, das ist wirklich eins der großen Themen da, dass viele der Leute im Major haben ihre Gesamtkarriere dort gemacht und zum Beispiel nie gesehen, wie eine Firma wie Amazon oder Uber oder Spotify funktioniert. Und ich glaube, dass das schon eins der größten Themen ist. Es gibt super Leute da und es gibt immer wieder so kleine Zellen in einem Major, die total gut funktionieren. Und ich frage mich eben immer, kann man das nicht schaffen, in so einer gesamten Organisation auch dieses Feuer anzuzünden, dass es halt überall gut funktioniert. Und deshalb, also ich glaube, dass wir das schon schaffen können. Es ist sehr schwer, als ein kleines Indie-Label mit 3-4 Leuten langfristig zu bestehen. Weil in der Regel hast du dann einen sehr großen KünstlerIn und dann bist du von denen auch sehr stark abhängig. Bei uns zum Beispiel ist es so, dass sich der Umsatz auch relativ stark verteilt. Das heißt, selbst wenn jetzt einer unserer größten Artists uns verlassen würde, müsste ich nicht am nächsten Tag das halbe Team entlassen. Aber das ist was, was viele andere Indie-Firmen halt früher hatten und woran die dann oft auch scheitern. Ne? Und, ja.
Und ist es nicht auch eine Herausforderung für dich, für jemand, der mal selber ein Star war oder der gemodelt hat? Also auf dir war ja mal Scheinwerferlicht. Und jetzt bist du eh schon mehr so im Hintergrund. Aber wenn du dich noch mehr zurückziehen willst, kannst du das überhaupt?
Also ich glaube, ehrlicherweise, dadurch, wie relevant wir werden, trete ich ja sogar ein bisschen mehr in den Vordergrund wieder. Ich glaube, ich kann an sich gut mit der Rolle im Hintergrund leben, was, glaube ich, allen Menschen, die quasi in der Position, in der ich bin, also auch allen Leuten im Team, die immer für die Sachen arbeiten, total wichtig ist, ist halt hin und wieder die Recognition zu bekommen.
Du meinst Anerkennung?
Ja, Anerkennung, sorry, genau. Die muss gar nicht so groß öffentlich sein. Also ich glaube, man würde nie erwarten, dass jetzt KünstlerInnen einen großen Post machen und dann sagen, hier, danke. Aber natürlich ist es was man sehr wertschätzt. Oder wenn beim Konzert werden wir da als Firma genannt. Das ist natürlich schon was sehr gut tut.
Gut, dann danke ich dir, Leander. Es war schön mit dir, das Gespräch.
Danke, Anja. Kann ich nur so zurückgeben. Hat sehr Spaß gemacht.
Leander Kirschner im Gespräch mit Anja Kaspari. Mehr über Musik gibt es bei uns in 5 Tagen. Der Pfingstmontag auf rbb24 Inforadio steht ganz im Zeichen von Berlin Sounds, der großen Programmaktion des RBB.
Sport Update.
Mit Thomas Hollmann im Studio. Alexander Zverev gehört jetzt schon seit Jahren zur Weltelite des Tennissports. Aber eines der 4 großen Grand-Slam-Turniere hat der Hamburger noch nicht gewonnen. Das soll jetzt bei dem French Open klappen. Allerdings ist sein heutiger Viertelfinalgegner Novak Djokovic. Und der ist der Rekordmann in Sachen Grand-Slam-Siege. Aus Paris berichtet Steffen Gahr.
Alexander Zverev geht ausgeruht in die Partie, nachdem er in der Runde zuvor Kraft sparen konnte und von der Aufgabe seines Gegners profitierte. Novak Djokovic ist zwar schon 38, aber kaum einer achtet so sehr auf seinen Körper, kaum einer tüftelt so sehr, wenn es um Ernährung und Erholung geht. Und bislang hat der Serbe im Turnierverlauf noch keinen Satz abgeben müssen, anders als Zverev. Die Kraftfrage dürfte sich also eher nicht stellen. Ein mentales Plus gibt es für den Joker. Djokovic hat sein Selbstvertrauen zurück. Kurz vor dem Turnier hatte er seinen 100. Titel gewonnen. Auf den musste er ein Jahr warten. Und der Serbe ist zurück an dem Ort, an dem er vergangenes Jahr Olympiagold im Einzel holte. Stade Roland-Garros will er jetzt in diesem Jahr den historischen 25. Grand-Slam-Titel folgen lassen. Alexander Zverev wartet immer noch auf seinen ersten Grand-Slam-Titel, aber die deutsche Nummer 1 und Nummer 3 der Welt geht selbstbewusst in dieses Viertelfinale. Der Hamburger spricht offensiv von 3 Matches, die er bei diesen French Open noch zu spielen hat.
Und das heutige Match gegen Novak Djokovic ist in Paris die Night Session. Das heißt, es geht frühestens um 7:45 los.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
A10 nördlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Barnim zwischen Oberkrämer und Kreuz-Oranienburg Behinderungen durch ein defektes Fahrzeug. A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland zwischen Großkreuz und Leest stockender Verkehr an einer Baustelle 10 Minuten plus. A12 Berlin Richtung Frankfurt oder zwischen Stork und Briesen stockender Verkehr wegen Bauarbeiten 10 Minuten plus. Stadtverkehr Berlin, Sie brauchen momentan Geduld auf dem Stadtring Richtung Wedding ab Detmolder Straße.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 11.20 Uhr mit Birgit Röhricht. Die Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg begrüßen die Pläne der Bundesregierung für Steuererleichterungen. Hauptgeschäftsführer Schirp sagte im RBB 24 Inforadio, die neuen Abschreibungsmöglichkeiten seien sehr umfangreich und könnten tatsächlich Investitionen in Gang setzen. Die Bundesregierung hat am Vormittag die ersten Maßnahmen beschlossen, mit denen sie die Wirtschaft ankurbeln will. Vorgesehen ist unter anderem, dass Investitionen zum Beispiel in Maschinen schneller als bisher von der Steuer abgesetzt werden können. Schon morgen soll der Bundestag erstmals über die Pläne beraten. Auch der Bundesrat muss noch zustimmen. Die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg kritisiert das Vorhaben der Bundesregierung, dass Patienten grundsätzlich vor dem Besuch eines Facharztes erst zum Hausarzt sollen. Gerade in einem Flächenland wie Brandenburg sei dieser Plan nicht so einfach umzusetzen, sagte der Sprecher der Vereinigung Veri Antenne Brandenburg vom RBB.
Es kann in Berlin, in der Stadt mit S- und U-Bahn und Bussen und kurzen Wegen alles funktionieren. Das funktioniert aber noch längst nicht in Südbrandenburg, in der Prignitz oder in der Uckermark. Deshalb plädieren wir ganz eindeutig dafür, dass wir wirklich auch eigene Ideen dort umsetzen können, die bedarfsgerecht sind, die den Patienten zugutekommen, die Praxen aber nicht überfordern. Ich glaube, da muss man wirklich ganz individuell schauen, wie ist die Situation vor Ort und dann individuelle Lösungen finden.
Christian Veri, Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg. Ein neuer Bericht zeigt, dass Judenfeindlichkeit in Deutschland immer stärker öffentlich zutage tritt. Der Bundesverband RIAS dokumentierte für das vergangene Jahr knapp 8.630 antisemitische Vorfälle. Das waren 77% mehr als noch im Jahr davor. Der starke Anstieg sei vor allem in stark politisierten Kontexten auszumachen, hieß es, wie etwa bei Versammlungen oder durch Aufkleber im öffentlichen Raum. Allerdings gab es auf fast 500 gewaltsame Angriffe und Bedrohungen. Einen entscheidenden Wendepunkt sieht der Verband im Terrorangriff der Hamas auf Israel im Oktober 2023 und im daraus folgenden Gazakrieg. Die Bundesregierung will künftig allein bestimmen, welche Herkunftsländer von Asylbewerbern als sicher gelten. Geplant ist, dass der Bundesrat nicht mehr in die Entscheidung einbezogen wird. Der hat zuletzt mehrfach verhindert, dass die Liste erweitert wird. Über eine entsprechende Änderung soll heute das Kabinett beraten. Im Koalitionsvertrag haben sich SPD und Union schon darauf verständigt, dass zunächst Algerien, Indien, Marokko und Tunesien zu sicheren Herkunftsländern erklärt werden. Menschen aus diesen Ländern haben schon jetzt kaum Chancen darauf, dass ihre Asylanträge anerkannt werden. In ganz Deutschland finden heute Veranstaltungen zum Hitzeaktionstag statt. Ein Bündnis aus Ärzten, Gesundheitsverbänden und Klimaschützern fordert die Bundesregierung in diesem Zusammenhang auf, deutlich mehr Geld zu investieren, um die Bevölkerung bei extremen Temperaturen zu schützen. Hauptstadtkorrespondent Uwe Bernd.
Die gesundheitlichen Risiken durch zu große Hitze würden in Deutschland immer noch deutlich unterschätzt. Doch bis zu 10.000 Hitzetote im Jahr dürfe man nicht tatenlos hinnehmen. Die Verbände fordern die Bundesregierung auf, das Infrastruktur-Sondervermögen auch für Investitionen in den gesundheitlichen Hitzeschutz zu nutzen. Zum Beispiel für Klimaanlagen in Altenheimen, Sonnensegel auf Schulhöfen oder kostenlose Trinkwasserbrunnen in der Fußgängerzone. An guten Konzepten mangele es nicht. Die neue Bundesregierung müsse nun die Umsetzung beschleunigen und dabei vor allem auch die Kommunen unterstützen, denn die meisten Investitionen müssten vor Ort in den Gemeinden finanziert werden.
In Köln läuft gerade die größte Evakuierungsaktion in der Stadt seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Der Grund dafür sind 3 Blindgänger, die im Stadtteil Deutz gefunden wurden und jetzt entschärft werden sollen. Der Sperrkreis hat einen Radius von 1 Kilometer und umfasst weite Teile der Innenstadt. Neben Wohnungen und Büros müssen auch etliche Hotels geräumt werden, außerdem Schulen, Kitas und Krankenhäuser. Auch mehrere Rheinbrücken in Köln wurden gesperrt, was zu erheblichen Verkehrsproblemen in der Millionenstadt führt. Und das waren die Nachrichten. Das Wetter heute zunächst sonnig, später dann wolkig mit kräftigen Schauern und Gewittern. Davor schwülwarm bis 27 Grad. Aktuell haben wir in Berlin Dahlem 20 Grad, Buch 23, Perlaberg 18, Rüdersdorf bereits 24 Grad. Morgen dann teils sonnig, teils wolkig, erneut Schauer und kurze Gewitter bei bis zu 23 Grad. Die Zeit 11.25 Uhr.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
140.000 Menschen arbeiten alleine in Berlin und Brandenburg in der Pflege. Zu wenig, denn es gibt enorm viel zu tun bei der Betreuung älterer Menschen. Einige junge Firmen in der Region haben sich dieses Themenfelds angenommen und mit Hilfe moderner Digitaltechnik Mittel ersonnen, Pflegerinnen und Pfleger zu unterstützen. Anja Dobrodinsky berichtet darüber in unserer Wirtschaftsreportage, aber sie beginnt bei einer alten Pflegerin, nämlich bei Cindy LaForge.
Im Supermarkt, im Gummiwerk und in einer Bar hat Cindy LaForge gearbeitet. All das machte ihr Spaß, aber irgendwie fehlte immer etwas. Mit Mitte 40 besann sich die gelernte Altenpflegerin deshalb wieder auf ihren ursprünglichen Beruf und machte sich auf die Suche nach einer Stelle. Nach nur 2 Wochen hatte sie einen Job in einem Pflegeheim für Demenzkranke in Friedersdorf. Dort zu arbeiten stellen sich die meisten so vor. Alten Menschen beim Waschen, Essen und auch beim Gang zur Toilette helfen. Bettlägerige Patienten wenden, Nachtschichten machen und immer wieder beim Sterben zusehen. Ein körperlich und geistig anstrengender Job, der die eigene Gesundheit und auch das Privatleben belasten kann. So falsch ist dieses Bild nicht, sagt Cindy LaForge und erklärt, warum es dennoch ihr Traumberuf ist.
Weil ich vorher auch schon immer so eine Radar habe, eben so Mutter Teresa-mäßig. Ne? Ich helfe gern Leuten. Ja, ich bin einfach so.
Den Job im Pflegeheim in Friedersdorf hatte sie auf der Internetplattform pflegia.de gefunden. Hier können sich Pflegekräfte kostenlos registrieren und ein Profil anlegen. Dort hinterlegen sie, welche Qualifikation sie haben, an welchem Ort sie arbeiten möchten, ob in einem Krankenhaus, Pflegeheim oder bei einem Pflegedienst, wie viel Geld sie verdienen und wie viele Stunden sie pro Woche arbeiten, ob sie auch Nacht- oder Wochenenddienste machen wollen. Kim Burkhardt leitet bei Pflegia den Bereich Karriereberatung und führt durch die Räume des Startups.
Genau, hier sitzt die Karriereberatung. Wir hören auch schon im Hintergrund, geht es um Gehaltsvorstellungen und ich glaube Vertragsverhandlungen. Das sind einfach die Leute, die hier tagtäglich sich um die Beratung und Begleitung der Pflegekräfte kümmern und von Erstkontakt, Wünsche aufnehmen bis hin zur Vermittlung und darüber hinaus die Leute begleiten auf der Jobsuche.
Pflegia hilft auch beim Schreiben eines Lebenslaufs und bereitet die Pflegekräfte auf Vorstellungsgespräche vor. Haben Sie einen Job gefunden, fragt das Startup regelmäßig nach, wie es Ihnen dort geht. Kim Burkhardt nennt das den Spieß umdrehen. Plötzlich stehen die Pflegekräfte im Mittelpunkt und die Einrichtungen müssen sich bei ihnen bewerben.
Die Arbeitgeber müssen genau angeben, was verdient man bei uns, wie viele Stunden muss man hier arbeiten, haben wir unbefristete Verträge und so weiter und so fort. Und bewerben sich dann tatsächlich bei den Pflegekräften. Das ist ein bisschen eine Art Reverse Recruiting.
Nachdem sich Cindy LaForge auf der Plattform registriert hatte, flatterten ihr gleich 30 Angebote ins Postfach. Sie überlegte nicht lange und bewarb sich beim ersten. Den Fachkräftemangel spürt sie am eigenen Leib. Immer weniger Zeit bleibt ihr für die Patienten.
Wenn jetzt zum Beispiel einer quatschen möchte mit dir und du hast aber keine Zeit, weil du schon wieder zum nächsten musst, dann musst du den ja irgendwie abwimmeln, sag ich jetzt mal, komisch, wie sich das anhört. Ne? Meistens ist ja nicht die Zeit wirklich da. Ich nehme sie mir und wenn ich dann länger mache, mache ich länger.
Damit sich die Arbeitslast der Pflegekräfte auf mehr Schultern verteilen kann, braucht die Branche mehr Personal. Doch woher nehmen? Die Zahl der Azubis sinkt und immer öfter wechseln Pflegekräfte von Voll- auf Teilzeit, erklärt Martin Trenker. Er ist der stellvertretende Pflegedirektor des Alexianer St. Hedwig Klinikums in Berlin-Mitte.
Hat mit der Belastung zu tun, hat aber auch, glaube ich, mit der zunehmend besseren Bezahlung zu tun, dass Leute sagen, ich möchte dann neben meiner Arbeit mich noch um andere Sachen kümmern oder mich besser erholen.
Tatsächlich ist die Pflege inzwischen einer der am besten bezahlten Ausbildungsberufe in Deutschland. Doch das reicht nicht. Deshalb rekrutiert das Hedwig-Krankenhaus seit einiger Zeit gezielt Fachkräfte aus dem Ausland. Und zwar im Verbund mit allen Alexianerkliniken bundesweit. Sie haben in Nordrhein-Westfalen ein Willkommenshaus eingerichtet, wo die Pflegekräfte ankommen, bei Bedarf weitergebildet und dann auf die Standorte verteilt werden. 6 junge Frauen aus der ganzen Welt arbeiten inzwischen im Hedwig-Klinikum. Unter ihnen ist Baha Sariyildiz aus Istanbul. Sie ist 27 Jahre alt, hat in ihrem Heimatland 4 Jahre lang Pflegewissenschaften studiert und dann auf einer neugeborenen Intensivstation gearbeitet. Die Pflege in der Türkei funktioniert ganz anders als hierzulande.
In der Türkei, die Patienten bleiben mit Angehörigen. So, wir haben ein Bett für Patient und ein Bett für die Angehörige. Immer jemanden bleiben mit. Und die übernehmen alle Essen einreichen, Körperpflege ausscheiden, alles machen zusammen.
Die türkischen Pflegekräfte kümmern sich unterdessen um Blutabnahmen, Kanülenlegen und Wundversorgung. Die Grundpflege hat Baha zwar im Studium behandelt, aber nur in der Theorie. In Deutschland ist sie hingegen ein wesentlicher Bestandteil des Pflegeberufs. Deshalb konnte Baha hier nicht einfach anfangen zu arbeiten, obwohl sie schon einen Job hatte. Sie musste erst ihren Abschluss anerkennen lassen und eine Weiterbildung machen. Alle Dokumente zusammenzubekommen, einen Deutschkurs, die Fortbildung und dann am Ende die Prüfung zu machen und die Anerkennungsurkunde zu bekommen, das dauert mehrere Jahre. Oft gelingt es gar nicht. Auch bei Baha gab es Hürden. Sie musste so lange auf die Urkunde warten, dass ihr Visum auslief.
Ich hatte nur für ein Jahr und dann ein Jahr war schon vorbei. Und dann, ich habe einen Monat in der Türkei geblieben, weil ich durfte nicht hier arbeiten und wohnen.
Insgesamt dauerte der ganze Prozess von der Entscheidung, nach Deutschland zu gehen, bis zur Anerkennung bei Baha gut 2 Jahre. Das ist noch sehr schnell. Sie hatte Glück, denn sie hatte viel Hilfe. Und zwar vom Berliner Start-up CareLoop. Es vermittelt ausländische Pflegekräfte an deutsche Krankenhäuser und Pflegeheime. Alexander Lundberg und Matti Fischer haben das Unternehmen 2019 gegründet. Lundberg erklärt, warum.
Als Matti dann einen Pflegefall in seiner Familie hatte, also dass sein Großvater ein Pflegefall wurde, hat er mir das dann auch erzählt und von seinen Problemen berichtet. Und dann in diesen Gesprächen im Laufe der Zeit wurde sogar mein Opa dann auch Pflegefall. Und wir mussten auch was organisieren. Und dann waren wir einfach so motiviert, nicht einen Pflegeplatz nur zu organisieren für unsere Großeltern, sondern auch in diesem Bereich unternehmerisch tätig zu werden.
Inzwischen hat CareLoop rund 1000 Pflegekräfte vermittelt. Knapp 70% von ihnen sind bereits in Deutschland anerkannt. Beim Rekrutieren im Ausland geht das Startup nach den Grundsätzen des Gütesiegels fairer Anwerbung vor. Es vermittelt keine Fachkräfte aus der EU, denn hier sind sie überall Mangelware. Anders ist das in Vietnam, der Türkei, Usbekistan oder Kolumbien.
Dort gucken wir uns dann immer an, wie ist denn die Quote von Pflegekräften zur Bevölkerung. Wir gucken uns an, wie hoch ist die Arbeitslosigkeit unter Pflegekräften. Und wie ist vor allen Dingen auch das demografische Bild der Bevölkerung?
Fachkräfte zu finden ist aber nur ein Teil der Arbeit. Was danach kommt, ist ebenso schwierig. Die Anerkennung der ausländischen Abschlüsse. Dazu hat das Startup eine Software entwickelt.
Wo wir halt diesen ganzen Weg der Fachkräfte aus 30 verschiedenen Ländern in 16 verschiedene Bundesländer dargestellt haben und alle möglichen Anforderungen, die es da gibt, das sind meistens dann Dokumente und Formulare, so abgebildet haben, dass wir die zum einen automatisch generieren können auf unserer Plattform.
Zum anderen, wenn es um Originaldokumente aus den Heimatländern geht, zeigt das Programm genau an, wie die auszusehen haben, damit die Behörde sie akzeptiert. Durch CareLoop hat Baha Sariyildiz viel Zeit gespart. Seit 2 Jahren arbeitet sie jetzt schon auf einer urologischen Station im Hedwig-Krankenhaus. Bei der Arbeit darf Baha nicht mit dem Mikro begleitet werden. Dafür führt der stellvertretende Pflegedirektor Martin Trenker durch das fast 160 Jahre alte Krankenhaus.
Das ist eine urologische Station, ist die kleinste Station, die wir haben, mit jetzt nur noch 20 Betten. Und die Liegezeit inzwischen in der Urologie oder auch in anderen chirurgischen Stationen liegt irgendwo jetzt zwischen 3 bis 4,5 Tage.
Martin Trenker selbst arbeitet seit 1984 hier. Damals machte er eine 4-jährige Ausbildung zum Krankenpfleger. Seit 2012 arbeitet er in der Pflegedirektion. Auch Johanna Lehmann ist hier beschäftigt. Sie ist die erste Ansprechpartnerin, wenn die ausländischen Pflegekräfte in Berlin ankommen.
Dann geht es um ganz klassische Sachen wie Bürgeramtstermine, Kontoeröffnung, ne, da mache ich schon Termine vorher aus, bevor die Kolleginnen ankommen, Versicherungsabschluss, all diese ganzen Sachen müssen vorbereitet werden, Mietverträge.
Die ersten 3 Tage sind für Organisatorisches reserviert. Danach fangen die Neuen an, auf den Stationen zu arbeiten. Johanna Lehmann besucht sie regelmäßig und schaut, wie es ihnen geht. Die meisten ausländischen Pflegekräfte fangen schon an zu arbeiten, bevor ihr Abschluss anerkannt ist. Das geht dann nur als Hilfskraft mit weniger Verantwortung. Nebenbei lernen sie weiter Deutsch und all das, was ihnen für die Anerkennung noch fehlt. Auch das bedeutet viel Schreibkram für Johanna Lehmann, vor allem mit der Arbeitsagentur.
Die Lehrgangskosten werden dann übernommen und auch der Ausfall, also weil sie ja bei uns angestellt sind und eigentlich Arbeitnehmerinnen sind und dann für diese Zeit ausfallen, wenn sie ihre Theoriephasen haben, auch das wird von der Agentur erstattet.
Und nicht zuletzt kümmert sich Johanna Lehmann auch um Wohnungen für die jungen Frauen, denn die sind in Berlin Mangelware. Zum Glück hat das Krankenhaus einige Mitarbeiterwohnungen. Zwei davon wurden in WGs umgewandelt. Auch das St. Josef Klinikum in Potsdam gehört zum Verbund der Alexianer. Auch hier arbeiten Pflegekräfte aus dem Ausland. Daneben versucht das Krankenhaus noch mit anderen Mitteln den Fachkräftemangel zu lindern. Zusammen mit dem Potsdamer Startup Crewlink hat es eine Einspring-App entwickelt. Konstanze Büchner ist eine von zwei Gründern und Geschäftsführern bei Crewlink. Sie erklärt, wie es dazu kam.
Ganz ursprünglich habe ich während meines Studiums eine Mitbewohnerin gehabt, die war Krankenpflegerin. Und da habe ich immer täglich mitbekommen, wie die angerufen wurde und es dann immer hieß, kannst du bitte einspringen? Sie hat dann immer Ja gesagt und ist so oft eingesprungen, bis sie dann irgendwann tatsächlich im Burnout gelandet ist.
Fällt eine Pflegekraft kurzfristig aus, haben die Einrichtungen zwei Möglichkeiten. Entweder sie engagieren externe Zeitarbeitskräfte, die sind aber viel teurer als die Stammbelegschaft und kennen sich meist nicht so gut aus. Oder sie telefonieren herum und hoffen, dass eine Pflegekraft, die gerade frei hat, einspringt. Das ist für die Anrufer sehr zeitaufwendig und für die Angerufenen belastend, denn sie werden immer wieder in ihrer Freizeit gestört und stimmen vielleicht nur zu, weil sie ein schlechtes Gewissen haben. Die Einspring-App soll das ändern, erklärt Christina Liebens aus der Pflegedirektion des Josef-Krankenhauses.
Von den ungefähr 300 Pflegekräften sind aktuell ca. 250 angemeldet bei Crewlink. Die haben eben die Flexibilität einzustellen, ob sie immer benachrichtigt werden wollen oder nur für bestimmte Dienste oder nur an bestimmten Wochentagen.
Die Pflegekräfte können auch einstellen, dass sie gar keine Benachrichtigungen erhalten wollen. Crewlink gibt es seit 2021. 14 Beschäftigte hat das Team inzwischen. Am Anfang war der Vertrieb zäh. Inzwischen empfehlen die Krankenhäuser die App per Mundpropaganda weiter. Konstanze Büchner führt sie vor.
Und dann sehe ich jetzt hier zum Beispiel am 29.05. Zur Spätschicht Kinderintensivstation oder 4.06. auf der Pädiatrie, die Nachtschicht. Und kann dann auf eine draufklicken. Dann sehe ich hier jetzt auch noch, welche verfügbaren Vergütungen es gibt. Jetzt wurden mir hier für diese Schicht zum Beispiel 100 Euro Springerbonus angeboten oder ein Freizeitausgleich.
Viele Kunden von Crewlink, es sind insgesamt 80 Einrichtungen in Deutschland, versuchen ihre Beschäftigten mit Boni zu motivieren. Auch das Josef-Krankenhaus in Potsdam. Pflegedirektorin Claudia Kirnig-Müller.
Wir haben so einen Einspringdienst kreiert, also wo die Mitarbeitenden praktisch den Dienst ausgezahlt kriegen mit einem Bonus obendrauf und auch den Zuschlägen, die es vielleicht noch geben, einen Nachtdienstzuschlag und so. Und viele nutzen dieses zusätzliche Geld eben, weil sie sagen, ach, ich will mir noch ein bisschen was dazu verdienen.
Die Einspringdienste im Josef-Krankenhaus gehen nicht aufs Überstundenkonto, damit das nicht überquillt und an anderer Stelle wieder mit Freizeit ausgeglichen werden muss. Mit der App sollen Pflegekräfte mehr Kontrolle über ihr Arbeitsleben bekommen. Das könnte zu einer besseren Balance zwischen Arbeit und Freizeit führen und den Beruf insgesamt attraktiver machen.
Der Bericht von Anja Dobrodinsky.
Wirtschaft Update.
Mit Johannes Frevel. Haben Sie Ihre Steuererklärung schon in der Mache und können überschlagen, was Sie im vergangenen Jahr verdient haben, dann sollten Sie wissen, einige verdienen deutlich mehr als Sie. Während der Corona-Pandemie ist die Zahl der Einkommensmillionäre in Deutschland deutlich gestiegen, erklärt das Statistische Bundesamt. Verglichen wurden Daten der abgeschlossenen Steuerjahre 2020 und 2021. Im zweiten Corona-Krisenjahr 2021 gab es demnach 18% mehr Einkommensmillionäre in Deutschland. Bundesweit sind 34.500 Menschen in der Lage, im Jahr mehr als 1 Million Euro zu verdienen. 60% sind Unternehmer mit Gewerbebetrieb, 19% sind angestellt und 15% Freiberufler. Wenn Sie vielleicht so ganz knapp an die Einkommensmillion herankommen, da ist noch Luft nach oben. Im Durchschnitt erzielten Einkommensmillionäre im Jahr Einkünfte von jeweils 2,8 Millionen Euro. Behalten dürfen Sie davon jedoch nur einen Teil. 2021 fiel ab rund 2.075.000 Euro der Höchststeuersatz von 45% an. Immerhin mehr als 134.000 Menschen mussten diese reichen Steuer zahlen. Insgesamt kassierten die Finanzämter 357 Milliarden Euro an Einkommensteuern Und soweit das Wirtschaftsupdate mit Johannes Frevel.
Werbung. Das hört sich gut an.
Was?
Hören kommt von Können. Können, das wir von der Pike auf gelernt haben. Damit auch Ihr Kind gut lernen und verstehen kann, verfügt das Team von Hörpartner über fachspezifisches Know-how. Unsere Experten passen Hörgeräte so an, dass Ihr Kind die Welt von Beginn an bestens versteht.
Nein,
doch.
Oh.
Hörpartner, dein Hörgerät. Alle Infos auf hörpartner.de.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Vorsicht bitte auf der A10 östlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Spreeau zwischen Hellersdorf und Rüdersdorf liegen Fahrzeugteile auf der Fahrbahn. A10 nördlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Barnim zwischen Oberkrämer und Kreuz Oranienburg Behinderungen durch ein defektes Fahrzeug. A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland zwischen Großkreuz und Leest stockender Verkehr an einer Baustelle 10 Minuten plus. A12 Berlin Richtung Frankfurt oder zwischen Storkow und Briesen Stau wegen Bauarbeiten. 30 Minuten dauert es länger für Sie. Stadtverkehr Berlin, Sie brauchen Geduld. Friedrichshain und Stralau rund um die Elsenbrücke. Stadtring Richtung Wedding ab Detmolder Straße. Gute Fahrt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 11.40 Uhr mit Birgit Röhrig. Die Bundesregierung hat ein erstes Paket mit Steuererleichterungen auf den Weg gebracht. Unter anderem ist geplant, eine Sonderabschreibung für den Kauf von Elektroautos einzuführen. Kauft ein Unternehmen ein E-Auto, soll es künftig 75% der Kosten von der Steuer absetzen können. Beim Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft stoßen diese Pläne auf Zustimmung. Hauptgeschäftsführerin Andrei sagte im RBB 24 Inforadio, die Förderung der E-Mobilität sei unbedingt nötig.
Wir haben inzwischen 160.000 Ladepunkte aufgestellt. Wir haben im letzten Jahr 8.000 neue Schnelllader aufgestellt, also wo Sie hinfahren, wo es wirklich schnell geht. Aber wir brauchen eben auch die Fahrzeuge. Und die Neuzulassungen bei den vollelektrischen Fahrzeugen, dieser Hochlauf muss vonstatten gehen.
Kerstin André, Vorsitzende der Hauptgeschäftsführung des Bundesverbandes für Energie und Wasserwirtschaft. Eine weitere Entscheidung des Kabinetts betrifft die Migration. Die Bundesregierung will künftig alleine bestimmen, welche Herkunftsländer von Asylbewerbern als sicher gelten. Das Kabinett hatte einen Gesetzentwurf verabschiedet, wonach der Bundesrat nicht mehr wie bisher in die Entscheidung einbezogen werden muss. Die Länderkammer hat zuletzt mehrfach verhindert, dass die Liste erweitert wird. Aus dem Hauptstadtstudio Georg Schwarte.
Im Koalitionsvertrag etwa hatten sich SPD und Union darauf verständigt, dass in einem ersten Schritt zuerst Algerien, Indien, Marokko und Tunesien als sichere Herkunftsstaaten eingestuft werden sollen. Das solle helfen, irreguläre Migration aus diesen Staaten zu verringern. Asylanträge aus solchen Ländern haben in der Regel kaum Chancen auf Anerkennung. Bisher gelten in Deutschland neben Albanien, Serbien, Kosovo, Nordmazedonien und Montenegro auch Georgien, Moldau, Senegal und Ghana als sichere Herkunftsländer.
Ein neuer Bericht zeigt, dass Judenfeindlichkeit in Deutschland immer stärker öffentlich zutage tritt. Der Bundesverband RIAS dokumentierte für das vergangene Jahr knapp 8.630 antisemitische Vorfälle. Das waren 77% mehr als noch im Jahr davor. Der starke Anstieg sei vor allem in stark politisierten Kontexten auszumachen, hieß es, wie etwa bei Versammlungen oder durch Aufkleber im öffentlichen Raum. Allerdings gab es auf fast 500 gewaltsame Angriffe und Bedrohungen. Einen entscheidenden Wendepunkt sieht der Verband im Terrorangriff der Hamas auf Israel im Oktober 2023 und im daraus folgenden Gazakrieg. Die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg kritisiert das Vorhaben der Bundesregierung, dass Patienten grundsätzlich vor dem Besuch eines Facharztes erst zum Hausarzt sollen. In einer Stadt wie Berlin mit Bahn- und Busverbindungen und kurzen Wegen könne das funktionieren. Aber auf einem Flächenland wie Brandenburg sei so ein Plan nicht einfach umzusetzen, sagte Verbandssprecher Veri Antenne Brandenburg vom RBB. Er forderte deshalb Alternativen für dünn besiedelte Regionen wie etwa die Prignitz oder die Uckermark. Union und SPD im Bund haben das Hausarztmodell vereinbart. Die Koalition erhofft sich davon ein effizienteres Gesundheitssystem mit geringeren Kosten. Bundesumweltminister Schneider will die Rahmenbedingungen für Städte und Gemeinden verbessern, damit die ihre Bürger besser vor Hitze schützen können. In der Rheinischen Post sagte der SPD-Politiker, er wolle untersuchen lassen, ob es auf nationaler Ebene Regelungsbedarf gibt, damit die Kommunen auf die immer höheren Temperaturen reagieren können. Die Zahl der extremen Hitzetage hat zuletzt deutlich zugenommen. Besonders für Ältere, Kranke oder Schwangere kann das gefährlich werden. Der Minister äußerte sich anlässlich des heutigen Hitzeaktionstages, der auf die Risiken extremer Hitze aufmerksam machen soll. In Köln läuft gerade die größte Evakuierungsaktion in der Stadt seit Ende des Zweiten Weltkrieges. Der Grund dafür sind 3 Blindgänger, die im Stadtteil Deutz gefunden wurden und jetzt entschärft werden sollen. Der Sperrkreis hat einen Radius von 1 Kilometer und umfasst weite Teile der Innenstadt. Neben Wohnungen und Büros müssen auch etliche Hotels geräumt werden, außerdem Schulen, Kitas und Krankenhäuser. Auch mehrere Rheinbrücken in Köln wurden gesperrt, was zu erheblichen Verkehrsproblemen in der Millionenstadt führt. Und das waren die Nachrichten. Das Wetter heute zunächst sonnig, später dann wolkig mit kräftigen Schauern und Gewittern. Bis 27 Grad. Aktuell haben wir in Berlin Dahlem 20, Buch 23, Perleberg 18, Rüdersdorf 24 Grad. Morgen teils sonnig, teils wolkig, erneut Schauer und kurze Gewitter bei bis zu 23 Grad. Die Zeit 11.46 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Für Sie im Studio Stefan Oschwart, guten Tag. Die Wirtschaft in Deutschland wieder ankurbeln. Mit diesem Versprechen ist die neue Bundesregierung unter Kanzler Friedrich Merz an den Start gegangen. Heute will das Bundeskabinett ein erstes Steuerpaket zur Entlastung von Unternehmen beschließen. Noch vor der Sommerpause sollen die ersten Steuererleichterungen alle parlamentarischen Hürden nehmen. Was konkret geplant ist, erklärt Hauptstadtkorrespondent Hans-Joachim Viehweger.
Deutschland soll wieder auf Wachstumskurs kommen, das hat sich die schwarz-rote Koalition vorgenommen. In einem ersten Schritt soll es steuerliche Erleichterungen für Unternehmen geben, die jetzt investieren.
Dafür werden wir sehr schnell den Investitionsbooster jetzt auf den Weg bringen. 30% Abschreibung, die in den nächsten 3 Jahren möglich sind.
Was Finanzminister Lars Klingbeil so beschreibt, bedeutet konkret, Unternehmen, die ab 1. Juli zum Beispiel neue Maschinen, Gebäude oder Technologien anschaffen, können die Kosten dafür besonders schnell abschreiben. 3 Jahre lang mit zunächst 30% des Kaufpreises. Die Folge, sie müssen weniger Steuern zahlen. Die Hoffnung der Politik, die Unternehmen investieren auch tatsächlich mehr. Arbeitsplätze in Deutschland werden so gesichert. Eine Hoffnung, die auch mit dem 2. Punkt des Pakets verbunden ist.
Wir werden auch die Elektromobilität fördern, weil wir ein großes Anliegen haben, den Automobilstandort Deutschland wieder zu stärken.
So CSU-Chef Markus Söder nach der Sitzung des Koalitionsausschusses vor einer Woche. Auch hier geht es um eine Art Superabschreibung. Betrieblich genutzte E-Autos können im ersten Jahr nach dem Erwerb bereits zu 75% bei der Steuer angerechnet werden. Zudem werden auch teurere Autos gefördert als bisher. Nicht ganz so spektakulär ist Punkt 3 des Pakets. Die Forschungszulage wird ausgebaut. Bislang liegt die Obergrenze für die Zulage für Investitionen in Forschung und Entwicklung bei 10 Millionen Euro. Künftig soll sie 12 Millionen Euro betragen. Dabei sind vor allem Forschungsaktivitäten kleiner und mittlerer Unternehmen im Blick. Mit Punkt 4 wird die längerfristige Perspektive in den Blick genommen, sagt Bundeskanzler Friedrich Merz.
Es werden auch entsprechende Körperschaftsteuersätze abgesenkt, auch in der längeren Perspektive einfach Planungssicherheit, wo liegt die Steuerbelastung für die Unternehmen in Deutschland.
Heißt konkret, ab 2028 soll die Körperschaftsteuer von derzeit 15% in 5 Schritten auf dann 10% gesenkt werden. Mit ihr werden die Gewinne von Kapitalgesellschaften besteuert. Obendrauf kommt noch die Gewerbesteuer, die an die Kommunen fließt. Zusammen liegt die durchschnittliche Belastung derzeit bei knapp 30% und damit klar über dem Durchschnitt in der EU. Das soll sich mit dem neuen Gesetz ändern.
Wir haben keine Zeit zu warten. Wir müssen die Stimmung jetzt drehen.
Unterm Strich rechnet das Haus von Finanzminister Klingbeil mit einer Entlastung der Unternehmen von 2,5 Milliarden Euro in diesem Jahr. Eine Entlastung, die auf fast 12 Milliarden Euro bis zum Jahr 2027 steigen soll. Da damit Einnahmeverluste auch für Länder und Kommunen verbunden sind, müssen die Maßnahmen auch den Bundesrat passieren. Die Grünen haben bereits verlangt, dass der Bund für einen finanziellen Ausgleich der Kommunen sorgen soll. Die Linke wiederum stört, dass zunächst nur Unternehmen entlastet werden. Morgen steht das Steuerpaket dann bereits auf der Tagesordnung des Bundestags.
Hans-Joachim Viehweger aus dem Hauptstadtstudio informierte. Was bedeutet das jetzt für die, die es betrifft? Darüber hat meine Kollegin Angela Ulrich heute Morgen mit dem Hauptgeschäftsführer der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg gesprochen, mit Alexander Schirp. Er hat gesagt, dass der Begriff Investitionsbooster durchaus berechtigt ist. Es sei ein gutes Zeichen, dass die Bundesregierung jetzt anfängt, die vielen Ankündigungen aus dem Koalitionsvertrag in die Tat umzusetzen. Wesentlich seien die besseren Abschreibungsmöglichkeiten, zum Beispiel für Maschinen, so Schirp.
Die Abschreibung ist ja dazu da, den Wertverlust einer Investition über den Lebenszyklus dieser Anlage beispielsweise steuerlich zu berücksichtigen. Und normalerweise geht das über den ganzen Lebenszyklus. Häufig sind das 10 Jahre, bei Immobilien sind es 50 Jahre. Dann sind es in der Regel linear, wird das gemacht, 10% pro Jahr können dann berücksichtigt werden. Und jetzt ist es nicht mehr linear, sondern degressiv. Und dann werden in den ersten 3 Jahren, beginnend schon in diesem Jahr, können 30% abgeschrieben werden. Also das ist sozusagen die Entlastungswirkung wird nach vorne gezogen und das ist schon ziemlich einzigartig. Also das ist nochmal deutlich mehr, als wir beispielsweise in der Corona-Zeit gesehen haben, wo das teilweise bis 20% hochging.
Alleine die Abschreibungsmöglichkeiten werden die Unternehmen wahrscheinlich schon als Anlass nehmen, jetzt zu investieren, das sagt Schirp. Wichtig sei aber auch, dass alle anderen Pläne der Bundesregierung umgesetzt werden.
Wir haben ja eine große Investitionszurückhaltung gesehen in den letzten Jahren und die haben wir nicht gesehen, weil kein Investitionsbedarf da war, sondern die haben wir deshalb gesehen, weil den Unternehmen die Planungssicherheit fehlte, weil sie einfach nicht sicher sagen konnten, lohnt sich eine Investition. Und das, da haben wir jetzt diesen steuerlichen Anreiz, aber für Planungssicherheit brauchen wir natürlich noch mehr. Da müssen jetzt die anderen wirtschaftsrelevanten Schritte aus dem Koalitionsvertrag folgen.
Alexander Schirp war das, der Hauptgeschäftsführer der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg. Des einen freut es, des anderen leid, sagt man, und das trifft auch auf den sogenannten Investitionsbooster zu, denn so manche Kommune befürchtet, weniger Steuern einzunehmen, das könnte sich auf mehrere Milliarden Euro an Einnahmeverlusten summieren. Auch darüber müssen wir reden, hat der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweizer heute Morgen im Deutschlandfunk gesagt. Wenn die Bundesregierung solche Entlastungspakete auf den Weg bringen wolle, müsse sie Verluste ausgleichen.
Und ich kann einfach nochmal schildern, das würde jetzt für Rheinland-Pfalz bedeuten, dass wir Mindereinnahmen für Land und Gemeinden hätten 2028 und 2029 von 488 weniger Millionen Euro und 2029 448 Millionen Euro weniger im gemeinsamen Aufkommen von Landeshaushalt und Kommunen. Das kriegen wir nicht einfach so weggestemmt. Und ich weiß von Kolleginnen und Kollegen parteiübergreifend in der Ministerpräsidentenkonferenz, dass es bei Ihnen ähnlich ist. Das heißt, wir wollen das gemeinsam auf den Weg bringen, aber wir brauchen eine Botschaft für unsere Kommunen, die das ansonsten nicht verkraften werden.
Auch Schweizer betont, dass es nicht bei den höheren Abschreibungsmöglichkeiten bleiben dürfe, wenn die Wirtschaft langfristig gestärkt werden soll. Man brauche also weitere Maßnahmen.
Dann ist es die Aussicht auf Körperschaftssteuersenkungen, die natürlich bei Unternehmen schon im Vorfeld auch das ein oder andere auslösen. Dann muss das der Bürokratieabbau sein, dann muss das eine Geschwindigkeitserhöhung sein bei Planung und Genehmigung. Und daraus wird ein Gesamtpaket, aus dem klar wird, wir steigern die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Deutschland, was wir übrigens dringend brauchen. Und dann muss manches noch hinzukommen, da kommen dann auch andere politische Ebenen hinzu. Ich komme gerade aus Brüssel, aus Gesprächen mit der Europäischen Kommission. Auch da muss was getan werden für den für die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie in Europa. Ich sehe das als Gesamtpaket. Wenn man es im Einzelnen herausnimmt, dann kann man es immer beleuchten. Aber das Gesamtpaket setzt das klare Signal auch in die Wirtschaft, auch an die Adresse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Es wird hier jetzt wieder auch auf Wachstum gesetzt in Deutschland und das brauchen wir dringend.
Sagt der SPD-Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, Alexander Schweitzer.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Auf der griechischen Insel Delos liegt eine der bedeutendsten Ausgrabungsstätten Griechenlands, und zwar direkt am Meer. Bereits jetzt sind Teile davon durch den steigenden Meeresspiegel bedroht. In Zukunft könnte das antike Heiligtum weitgehend im Wasser versinken. Forschende haben sich jetzt vor Ort darüber ausgetauscht, wie Delos vielleicht noch zu retten ist. Unser Korrespondent für die Region, Moritz Pompel, war dabei.
Dort, wo in der griechischen Mythologie Apollon und Artemis auf die Welt gekommen sind, steht heute eine antike Säule mitten im Wasser. Die Wellen drücken bei stürmischem Wind ans Ufer direkt an die Ruinen des UNESCO-Welterbes heran. Ein antikes Theater gibt es auf Delos mit einem großen ehemaligen Wohnviertel drumherum, voller antiker Mosaike und Statuen. Bis zu 30.000 Menschen haben hier im Zentrum der Kykladen einmal gelebt und eine der beeindruckendsten Ausgrabungsstätten Griechenlands hinterlassen. Die Archäologin Veronique Chankowski von der École Française d'Athènes arbeitet seit 30 Jahren auf Delos, wo heute nur Altertumsforscher und Wächter übernachten dürfen. Sie bekommt hautnah mit, wie die Insel sich verändert.
Ich erinnere mich, als ich am Anfang hierher gekommen bin, waren einige Sehenswürdigkeiten noch nicht im Wasser. Heute sind sie unter Wasser. Das Meer hat sich um etwa 20 Meter vorgearbeitet. Wir können dabei zuschauen, wie der vordere Teil von Delos immer mehr zerstört wird.
Delos, früher ein Schmelztiegel der Kulturen, Handelsknotenpunkt und Kultstätte zugleich, droht in großen Teilen im Meer zu versinken. Die wissenschaftlichen Prognosen sprechen dafür, dass der Meeresspiegel weiter und noch viel deutlicher ansteigen wird. Klimaforscher Hans-Joachim Schellenhuber, der für die internationale Konferenz World Human Forum nach Delos gereist ist, spricht von bis zu 2 Metern bis Ende des Jahrhunderts.
Und dann, wenn dann die großen Kipppunkte überschritten werden, dann erwarte ich über die nächsten vielen 100 Jahre Meeresspiegelanstieg im Bereich von 10 bis 20 Metern. Und dann ist auf Delos alles außer die 3 Hügel sozusagen überschwemmt.
Das unbewohnte Delos mag nebensächlich erscheinen, wenn andernorts Millionen von Menschen vielleicht ihre Heimat werden aufgeben müssen. Und doch kann Delos schon heute zum Symbol werden im Kampf gegen den Klimawandel, glaubt Konferenzteilnehmer Kostas Sinolakis, griechischer Umweltingenieur an der Universität von Südkalifornien.
Ich kann mir vorstellen, dass irgendwann beschlossen wird, eine Mauer zu bauen, um das Meer hier auf Delos zurückzuhalten. Aber wie lange wird das gut gehen? Das, was wir machen müssen, ist jetzt, heute, aufzuhören, CO2 in die Atmosphäre zu blasen.
Ideen gibt es auf der Delos-Konferenz genug dafür, zum Beispiel diese hier. Klimafreundlich zu bauen, indem nicht auf die klimaschädlichen Materialien Beton, Stahl oder Ziegel gesetzt wird, sondern auf Holz und Bambus. Die Pflanzen aus nachhaltigem Anbau könnten der Atmosphäre CO2 entziehen und wegspeichern, sagt Schellenhuber.
Und jetzt kommen natürlich 1000 technische Einwände. Kann ich wirklich Wolkenkratzer aus Holz bauen? Die Antwort ist ja, kann ich inzwischen mit neuen Techniken. Kann ich es feuersicher machen? Die Antwort ist ja. Indem Sie also diese Bauwände vollziehen, reinigen Sie als Nebeneffekt die Erdatmosphäre.
Es eint die Konferenzteilnehmer die Hoffnung, dass ihre Ideen langsam die Welt verändern. Für Delos und sein Heiligtum könnte es die Rettung sein.
Was tun gegen die drohende Überflutung der Welterbestätte Delos? Moritz Pompel berichtete. Das Wetter in Berlin und Brandenburg. Sonnig heute, später dann wolkig und dann gibt's auch kräftig Regen und sogar Gewitter, denn es wird schwülwarm bei bis zu 27 Grad. Im Moment haben wir 18 Grad im Perleberg, 24 in Rüdersdorf, Berlin, so in der Mitte dazwischen. Wie sieht's morgen aus? Teils sonnig, teils wolkig. Wieder Regen und kurze Gewitter bei etwa 23 Grad.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Und den hat Birgit Röhricht.
A10 nördlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Barnim zwischen Oberkrämer und Kreuz Oranienburg. Behinderungen durch ein defektes Fahrzeug. A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland zwischen Großkreuz und Leest. Stockender Verkehr an einer Baustelle. 10 Minuten plus. Dann A12 Berlin Richtung Frankfurt-Oder zwischen Storkow und Briesen. Stau wegen Bauarbeiten. Hier dauert es für Sie 20 Minuten länger. Stadtverkehr Berlin, Sie brauchen Geduld auf dem Stadtring Richtung Wedding ab Detmolder Straße, Friedrichshain und Stralau auf und vor der Elsenbrücke in Kreuzberg, Schlesische Straße stadteinwärts. Charlottenburg auf der Nürnberger Straße gibt es Kranarbeiten zwischen Budapester und Townsien Straße. In Richtung Spichernstraße ist die Straße bis heute Mittag gesperrt. Und eine aktuelle Meldung zur S-Bahn. Wegen eines Polizeieinsatzes im Bereich Baumschulenweg kommt es auf den Linien 45, 46, 47, 8, 85 und S9 zu Verspätungen und Ausfällen. Wir wünschen Ihnen gute Fahrt.
Zwölf Uhr ist es. RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Ich bin Stefan Oswald. Guten Tag. Weniger Steuern. Dieses Medikament verschreibt die Bundesregierung der deutschen Wirtschaft, damit die wieder in Gang kommt. Und wenig überraschend, die nimmt die Pille gerne ein. Die Nachrichten mit Birgit Röhricht.
Die Bundesregierung hat ein erstes milliardenschweres Steuerpaket beschlossen, mit dem sie die Wirtschaft entlasten will. Laut dem Finanzministerium geht es um eine Summe von fast 46 Milliarden Euro bis zum Jahr 2029. Die Pläne sehen unter anderem Sonderabschreibungen für Unternehmen vor, die in Maschinen investieren. Kauft ein Betrieb etwa ein E-Auto, soll er künftig 75% der Kosten bereits im Jahr der Anschaffung von der Steuer absetzen können. Morgen soll der Bundestag über das Gesetz beraten. Der Bundesrat muss ebenfalls noch zustimmen, weil die Pläne auch weniger Steuern für Länder und Kommunen bedeuten. Im Bundeskabinett ging es heute auch wieder um Änderungen in der Migrationspolitik. Laut einem neuen Beschluss soll die Regierung künftig allein bestimmen können, welche Herkunftsländer von Asylbewerbern als sicher gelten. Sie würde das dann per einfacher Rechtsverordnung entscheiden, ohne dass wie bisher der Bundesrat einbezogen wird. Die Länderkammer hat zuletzt mehrfach verhindert, dass die Liste erweitert wird. Im Koalitionsvertrag haben sich SPD und Union schon darauf verständigt, dass zunächst Algerien, Indien, Marokko und Tunesien zu sicheren Herkunftsländern erklärt werden. Menschen aus diesen Ländern haben schon jetzt kaum Chancen darauf, dass ihre Asylanträge anerkannt werden. Berliner Lehrkräfte leisten pro Jahr rund 2 Millionen unbezahlte Überstunden. Das geht aus einer Studie hervor, die die Universität Göttingen in Zusammenarbeit mit der Gewerkschaft GEW Berlin erstellt hat und die heute offiziell vorgestellt wurde. Kirsten Buchmann, RBB 24 Landespolitik.
Fast 2/3 der Lehrkräfte machen demnach unbezahlte Überstunden. 30% der Vollzeitkräfte arbeiten regelmäßig mehr als 48 Stunden pro Woche. Das sei nach dem Arbeitszeitgesetz nicht erlaubt, so die GEW. Laut der Studie arbeiten Pädagogen an Gymnasien am längsten. Grundsätzlich haben Lehrkräfte mit 2 Sprachen als Unterrichtsfächer an den Oberschulen die längsten Arbeitszeiten. Ein weiteres Ergebnis der Studie, gerade Teilzeitkräfte leisten besonders viele unbezahlte Überstunden. Dabei gingen viele Lehrkräfte in Teilzeit, um die Aufgabenflut zu bewältigen, so die GEW. De facto finanzierten sie damit aber ihren Arbeitsschutz selbst.
Die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg kritisiert das Vorhaben der Bundes-